Man hatte sich eigentlich damit abgefunden, dass es eine Rückkehr in die Heimat nicht mehr geben wird. In den ärmländischen Medien wurde darüber auch geschrieben. Gut, man muss vielleicht auch sagen, ältere Leute sahen das etwas anders. Aber bereits die nachgewachsene Generation hat eindeutig nicht mehr damit gerechnet, dass man noch einmal zurückkehren konnte.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Bruno Riediger spricht hier über die Ermland-Familie, eine vergleichsweise homogene Gruppe katholischer Vertriebener, die sich während und nach dem Kriegsende 1945 einen außergewöhnlichen Zusammenhalt in der Diaspora beibehalten konnte. Herr Riediger schildert vom Streit, welcher Bischof nun für das ehemals deutsche Gebiet und die Vertriebenen zuständig sein sollte, berichtet von Maßnahmen, die das Gemeinschaftsgefühl der sogenannten Ermland-Familie aufrechterhalten sollten und schildert, welche Auswirkungen die große Politik des Kalten Kriegs auf die Verbindung der Ermländer zu ihrer ehemaligen Heimat hatte. In den Shownotes findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Der Schnitt dieser Folge wurde von Annika Lettgen unterstützt. Vielen Dank dafür. Da Herr Riediger ein neuer Gast ist, habe ich ihn erst einmal zu seinem Werdegang und seiner Verbindung zum Thema gefragt, bevor wir damit weitermachen, das Ermland geografisch, kulturell und historisch zu verorten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2025.
Mein Name ist Bruno Riediger, ich bin 70 Jahre alt und ich wohne in der Nähe von Freiburg. Ich beschäftige mich eigentlich mit der ermländischen Geschichte schon relativ lange, schon seit Schülerzeiten. Ich selbst beschäftige mich damit, weil meine Eltern aus dem Ermland stammen und ich dann später nach dem Gymnasium Geschichte studiert habe mit dem Schwerpunkt osteuropäische Geschichte und Slawistik. Nach dem Studium war ich dann bei der Bundeswehr und konnte mein Geschichtsstudium eigentlich nicht anwenden, dafür aber Slawistik. Ich war dann mehrere Jahre in Russland tätig und in Tschechien.
Jetzt müssen wir erstmal klären, wo das Ermland überhaupt liegt. Das wusste ich nämlich auch nicht, bevor ich mich mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt habe. Also, wo ist das Ermland?
Das Ermland liegt in Ostpreußen, im heutigen Polen. Es ist wie ein spitzwinkliges Dreieck. Mit der Spitze steht es fast an der Ostsee und die anderen beiden Ecken des Dreiecks, die bilden das Gebiet um Allenstein herum und um Rösel. Es liegt also im heutigen südlichen Teil von Ostpreußen, im polnischen Teil. Der nördliche Teil, das ist das Königsberger Gebiet, Kaliningradskaja Oblast, genannt auf Russisch. Das gehört ja seit 1945 verwaltungstechnisch nun nicht mehr zum Deutschen Reich, genauso wenig wie der südliche Teil, der von den Polen verwaltet wurde, gemäß der Potsdamer Konferenz. Das Ermland gehörte bis Ende des 15. Jahrhunderts zum Deutschen Orden. Ende des 15. Jahrhunderts kam es aus der Schutzherrschaft des Deutschen Ordens in die Schutzherrschaft des polnischen Königs. Es verblieb dort unter dieser Schutzherrschaft bis 1772, bis zur ersten polnischen Teilung. Und weil es eben in der Schutzherrschaft des polnischen Königs stand, war das Ermland rein katholisch geblieben. Und das wurde nun eben auch weitergeführt nach der ersten polnischen Teilung, als dann das Ermland mit Teilen von Westpreußen an Preußen fiel. Und das begründet eben auch die Sonderstellung, dass eben dieses Ermland katholisch geblieben war, im Unterschied zu den umgebenden Regionen in Ostpreußen. Ein weiteres Merkmal dieser Sonderstellung war, dass die Diözese Ermland schon seit dem ausgehenden Mittelalter exempt war. Sie war direkt dem Vatikan unterstellt, weil sie vorher dem Metropolitanbistum Riga unterstellt war. Und das löste sich ja nach der Reformation auf. Und es blieb als einzige Diözese, blieb Ermland übrig und wurde daher dem Vatikan unterstellt.
Dann wäre es, glaube ich, jetzt angebracht zu schildern, wie eben dieses Kriegsende, das Sie angesprochen haben, das zur Potsdamer Konferenz führte, sich auf das Ermland und dessen Bevölkerung und Bevölkerungszusammensetzung auswirkte.
Bei Ende des Krieges ist ein Großteil der Bevölkerung geflohen und teilweise kam diese Bevölkerung aber wieder zurück nach Ostpreußen und insbesondere in das Ermland. Sie hatten dann eine recht schwere Zeit, denn Ostpreußen war besetzt von der Roten Armee und im Sommer 1945 zeigte es sich, dass Ostpreußen dann in zwei Teile zerlegt werden sollte, also der nördliche Teil von den Sowjets besetzt und der südliche Teil von den Polen. Auch viele meiner Verwandten kamen zurück in das Ermland und sie wurden gefragt, ob sie sich als Polen fühlten, dann könnten sie bleiben im Ermland, da meine Verwandte, meine Familie aus dem nördlichen Ermland kommt. Und da man dort nicht Polnisch gesprochen hatte, haben sie natürlich Nein gesagt. Und sie wurden dann Anfang 1946 ausgewiesen. Und so ging es vielen weiteren Ermländern. Es blieb aber noch ein Teil der Deutschen, insbesondere derjenigen, die polnischsprachig waren im südlichen Ermland, verblieb dort. Es wurden in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden dort noch ca. 20.000 Deutschstämmige gezählt. Die wurden dann ausgesiedelt mit der Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und bis heute gibt es hier noch eine kleine Minderheit von wenigen Tausenden.
Das hatte ich so in dieser Form auch noch nie gehört, dass die Leute erst geflohen sind, dann wieder kamen und dann zum Teil wieder vertrieben wurden. Dieses Hin und Her, ist das was Spezielles für das Ermland oder ist das auch in anderen Gebieten passiert?
Das ist mit Sicherheit auch in anderen Gebieten passiert. Das ist auch in Pommern passiert, in Schlesien passiert, die ja auch zum Deutschen Reich gehörten und deren Bevölkerung ein ähnliches Schicksal erlitten hatte.
Jetzt haben Sie ja schon auf die neuen Realitäten, was Verwaltung und Grenzen anging, hingewiesen. Das Interessante ja ist am Ermland, dass die kirchenrechtliche Einteilung dieses Gebiets da anders abläuft. Also was macht die katholische Kirche damit, dass nun die politischen Grenzen anders verlaufen?
Die katholische Kirche ist dem Vatikan unterstellt und der Vatikan, der hält sich streng an das Kirchenrecht. Und gemäß Kirchenrecht gab es im Ermland einen Bischof. Der Bischof wurde ausgewiesen aus Polen. Er hatte vorher ein Gespräch mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche in Polen, mit dem damaligen Kardinal Chlont. Und der Kardinal Chlont hat auf seine päpstlichen Sondervollmachten verwiesen. Und nach diesen Sondervollmachten war Kardinal Chlont der päpstliche Administrator für die Oder-Neiße-Gebiete. Als Administrator dann hat er gesagt, und so, dass er nunmehr eben polnische Priester einsetzen will. Bischof Kaller musste gehen. Zur gleichen Zeit ungefähr in Schlesien mussten auch die deutschen Prälaten das Land verlassen.
Gab es denn dann zwischen der neuen polnischen Staatsführung und dem Vatikan Kontakte? Weil immerhin Polen war wie viele Länder Osteuropas auf dem Weg in den Kommunismus und diese Ideologie steht da der Glauben an sich eher ablehnend kritisch gegenüber.
Damals gab es keine Kontakte. Der deutsche Bischof Kaller lebte ja noch. Er lebte jetzt in Westdeutschland und war nach Kirchenrecht weiterhin Bischof von Ermland. Deswegen auch selbst, wenn Kardinal Chlont nun eigene Administratoren einsetzte, was er gemacht hat im Ermland, der eigentliche Bischof blieb dann eben Bischof Kaller. Er blieb weiterhin Bischof von Ermland. Das hätte nur geändert werden können im Kirchenrecht, wenn es als Grundlage einen Vertrag, einen Friedensvertrag gäbe, aus dem hervorgeht, dass eben diese Gebiete nicht mehr zum Deutschen Reich gehören.
Und auf diesen abschließenden Friedensvertrag muss man ja bis 1990 mit dem 2+4-Vertrag warten.
Ganz genau, so ist das. Es war nicht getan mit 1972, mit dem deutsch-polnischen Vertrag. Und darauf hat beispielsweise der apostolische Nuntius Bafile bereits 1972 dann hingewiesen in den Erklärungen zur Entscheidung des Vatikans, zu den damaligen Entscheidungen im Bistum Ermland, dann einen Bischof, einen polnischen Bischof einzusetzen und den damaligen Kapitularvikar, der sozusagen der geschäftsführende Bischof des Ermlandes war, aber in Deutschland residierte. Dem hat er nun diese Bischofswürde als Kapitularvikar genommen und ihn dann ernannt zum apostolischen Visitator der Ermländer in der Bundesrepublik. Vorher war der Kapitularvikar mit Namen Hoppe, vorher war er Kapitularvikar der Diözese Ermland, also was natürlich dann eben auch die Diözese Ermland in Polen umfasst, ganz offiziell. Und Bischof Bafile, der apostolische Nuntius, hat damals darauf hingewiesen, dass es einen Vertrag gebe mit Deutschland und Polen, eben diesen deutsch-polnischen Vertrag, wenn es eine spätere Friedensregelung gäbe und diese Friedensregelung nun eine Änderung vorsehe, eben eine Änderung dahin, dass diese Gebiete wieder zu Deutschland kommen, dann müsse eben die Zugehörigkeit der Diözesen müsse dann auch geändert werden.
Jetzt habe ich ja für den ICTUS e.V. schon öfters über Heimatvertriebene und aus den Ostgebieten geflohene Menschen gesprochen. Und da gab es auch immer wieder Hinweise, dass da Gemeinschaften und Gemeinden gebildet wurden. Das Wort Familie ist neu. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, dass diese Gemeinschaft als Familie bezeichnet wird. Was machte das Ermland da so besonders, dass es diesen Namen und diese Bezeichnung bekam?
Die Bevölkerung des eigentlichen Ermlands, das ist dieses Gebiet, dieses spitzwinkige Dreieck, das ich am Anfang beschrieben hatte, diese Bevölkerung war fast rein katholisch. Das Ermland selbst war dann umgeben von Ostpreußen und dort war die Bevölkerung ganz überwiegend, über 90% war evangelisch. Es war also eine katholische Insel im protestantischen Gebiet. Und die Diözese umfasste nicht nur das eigentliche historische Ermland, sondern 1929 gab es einen Vertrag mit dem Vatikan. Und laut diesem Vertrag wurden die Diözesangrenzen neu umschrieben. Und demnach gehörte praktisch Gesamtostpreußen zur Diözese Ermland. Es gab also dieses Kernland, das eigentliche historische Ermland und darum herum eben das ostpreußische Ermland, diese ostpreußische Diaspora. Insgesamt gab es am Ende des Krieges oder 1944, das war schon etwas früher, muss man rechnen mit ungefähr 380.000 Ermländern insgesamt, von denen die Mehrzahl im eigentlichen katholischen Kerngebiet lebte. Und es war deswegen auch so speziell, weil dieses Kerngebiet auch politisch ganz anders ausgerichtet war. Denn 1933, bei den letzten noch freien Wahlen, haben die Mehrheit für das Zentrum gestimmt im Ermland, weit, weit über 60 oder 70%. Und im umgrenzenden protestantischen Ostpreußen war weit über 50% eben die Mehrheit für den Nationalsozialismus. Allein das macht eben auch schon diese Besonderheit aus. Prälat Hoppe hat es einmal so genannt, er sprach von unserem ermländischen Volk. Ich glaube, das ist damit gut charakterisiert. Man war sich dieser Besonderheit auch gewiss und dann eben die Ermland-Familie gegründet. Das war der erste Prälat, der Nachfolger von Bischof Kaller, der im Jahre 1947 nach dem Tod von Bischof Kaller dann als Kapitularvikar gewählt wurde. Er wurde gewählt vom damals noch, so glaubte man, dem einzigen Überlebenden der Domkapitularen. Das entspricht auch dem Kirchenrecht. Diese Wahl wurde später dann auch vom Vatikan bestätigt.
Und diese Bestätigung ist ja was Besonderes, eben nochmal wegen dieses Hintergrundes, dass die kirchenrechtliche Grenzziehung und die de facto politische Realität ja zu diesem Zeitpunkt ja schon weit auseinanderklafften.
Das ist richtig, aber das ist, glaube ich, auch das Dilemma, vor dem der Vatikan stand in der damaligen Zeit. Denn auf der einen Seite wollte er eben die alten Ermländer, die jetzt in der Bundesrepublik lebten, die wollte er seelsorgerisch betreuen. Und aber auch die Neuen, die jetzt in das Ermland, zum Teil aus Zentralpolen, zum Teil waren es auch Ukrainer, umgesiedelt wurden. Und er wollte sie gleichermaßen zufriedenstellen, was aber nicht möglich war. Eigentlich waren die deutschen Ermländer mit dem Kapitularvikar, der sozusagen der geschäftsführende Bischof war, waren die deutschen Ermländer übervorteilt. Denn sie hatten einen Kapitularvikar, der praktisch alle Vollmachten eines Bischofs besaß. Er saß in der deutschen Bischofskonferenz und er hatte auch dann Gremien gegründet, beziehungsweise auch Vereine, Organisationen innerhalb der Ermland-Familie. Und sie konnten sich damit eigentlich recht komfortabel fühlen, während bei den Polen, die Polen hatten zwar das Land, die Diözese, aber deren Prälaten, die Führer der Diözesen, die waren nun eingesetzt worden durch den Primas der polnischen Kirche, der ja damals bestimmte Sondervollmachten hatten. Später dann durch seinen Nachfolger, durch Kardinal Wyszyński. Diese Diözesan, die polnischen Diözesan, die sahen sich da natürlich benachteiligt.
Schafften es denn die vertriebenen und geflohenen Ermländer, geografisch ungefähr im gleichen Gebiet anzukommen? Also konnte diese Familie, dieses Volk, wie es genannt wurde, beieinander bleiben?
Nein, das schafften sie natürlich nicht. Die waren über die gesamte Bundesrepublik verteilt. Es gab natürlich Schwerpunkte. Das hing zusammen mit der Flucht. Die Flucht erfolgte ja häufig über die Ostsee. Ein großer Schwerpunkt war Holstein. In Holstein gab es sehr viel mehr Ermländer als beispielsweise im Süden. Es gab dann später in den 40er Jahren noch einen gewissen Ausgleich, dass dann Ermländer in den Süden dann verlegt wurden, eben nach Baden-Württemberg oder Bayern. Aber der Schwerpunkt lag im Norden und in Nordrhein-Westfalen.
Wenn man also nicht geografisch zusammen war, musste man anders diese Idee der Familie aufrechterhalten. Wie fand das statt?
Das fand statt durch sogenannte Wallfahrten. Das waren Treffen mit religiösem Hintergrund. Und diese Wallfahrten, es gab eine große Wallfahrt, ehrlich, die es auch heute noch gibt, eine Wallfahrt nach Werl. Und dann gab es viele kleinere lokale Wallfahrten. Das lief so ab, dass man sich zu einem Gottesdienst traf und nach dem Gottesdienst dann saß man zusammen in einer Halle, in einem Restaurant, in einer Wirtschaft beziehungsweise in Werl. Das waren immer sehr viele Pilger, bis zu Zehntausenden. Da war dann die ganze Stadt belegt. Man unterhielt sich. Nach dem Mittagessen feierte man noch dann einen weiteren Gottesdienst, das wurde dann ermländische Vesper genannt. Man blieb dann danach auch noch zusammen bis in die Abendstunden. Auf regionaler Basis lief das ähnlich. Es war eben die Möglichkeit, sich zu treffen. Es gab nun verschiedene Untergliederungen. Es gab Untergliederungen für die Bauern, für die Lehrer, für die Jugend auch. Es gab eine ermländische Jugend, Gemeinschaft Junges Ermland. Und es gab beispielsweise für die Historiker, gab es den historischen Verein. Und dort ist man dann auch zusammengekommen und so, nicht im Rahmen von Wallfahrten, aber auch vor religiösem Hintergrund und hat sich dann einer eigenen Aufgabenstellung gewidmet.
Spätestens ab Ende der 1940er, Beginn der 1950er zeichnet sich ab, dass die Aufteilung Europas und somit auch die Spaltung Deutschlands permanent sein wird. Wie reagiert die Ermland-Familie darauf, dass nun eine wie auch immer geartete Rückkehr in die Heimat auf lange Sicht unrealistisch wird?
Die Ermland-Familie, und ich kann mich auch selbst erinnern, ich war schon seit ungefähr 1963, war ich auch bei den größeren Treffen dabei mit meinen Eltern. Es wurde auch immer während des Mittagessens, auch selbst wenn dann dieses Treffen unter der Leitung des Prälat Hoppe durchgeführt wurde oder später Prälat Schweike, es wurde dann auch immer zu politischen Fragen vorgetragen und man diskutierte. Man hatte sich eigentlich damit abgefunden, dass es eine Rückkehr in die Heimat nicht mehr geben wird. In den ermländischen Medien wurde darüber auch geschrieben. Gut, man muss vielleicht auch sagen, ältere Leute sahen das etwas anders. Aber bereits die nachgewachsene Generation hat eindeutig nicht mehr damit gerechnet, dass man noch einmal zurückkehren konnte.
Dieses Schicksal betraf ja nicht nur die Ermland-Familie. Tauschte man sich mit anderen heimatvertriebenen Landsmannschaften zusammen?
Ja, ich kann das jetzt nur sagen zu dem Jugendverband, zur Gemeinschaft Junges Ermland. Und es gab dort eine übergreifende Organisation für alle Jugendorganisationen der heimatvertriebenen Katholiken. Und dort traf man sich und entwickelte auch dann gemeinsame Vorhaben. Es war nun keine sehr enge Absprache, weil andere Organisationen eben von Heimatvertriebenen aus anderen Regionen andere Schwerpunkte hatten.
Sie haben ja eben erwähnt, dass auch die Politik immer wieder Thema war, und jetzt würde ich gerne einige dieser großen Ereignisse des Kalten Krieges durchgehen. Und für den Katholizismus sticht ja erstmal heraus das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960ern. Hatte das irgendwelche Auswirkungen auf die Ermland-Familie und die Situation mit Bischof und Diözese und so weiter?
Es hatte insofern Auswirkungen erst einmal auf die Ermland-Familie selber. Schon im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils hat der Kapitularvikar des Ermlandes, Paul Hoppe, hat schon vorgesorgt und einen Ermländerrat und eine Ermländervertretung, so wie es dann später in den anderen deutschen Diözesen geschah, installiert. Das war sicherlich damals ein kluger Schritt. Und das Konzil selbst hatte natürlich die Auswirkungen, dass bei diesem Konzil es zum Austausch von zwei nun ganz bekannten Briefen kam. Das polnische Episkopat hatte einen Brief an das deutsche Episkopat geschrieben mit dem Tenor: Wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Das führte eben dazu, dass darüber, und da kann ich mich auch erinnern, dass darüber nun also sehr intensiv gesprochen wurde in der Ermländer Familie. Es war so, dass auch der damalige Prälat eben sich voll und ganz hinter die Worte der polnischen Bischöfe stellte, aber auch darauf hingewiesen hat, dass auch die deutschen Ermländer in ihren Fürbitten dann auch regelmäßig auch um Vergeben und Verzeihen bitten. Bereits der erste Kapitularvikar, Prälat Carter, sprach schon relativ früh in den 50er Jahren von einer deutschen Schuld und dass man diese deutsche Schuld nicht vergessen dürfe, und war bereits recht weitsinnig damals darüber zu sprechen. Er sagte auch schon in den 50er Jahren, das war sehr, sehr früh, als zum Beispiel in den politischen Vertriebenenverbänden noch gar nicht darüber gesprochen wurde, sagte er, es gab bereits eine Vertreibung vor der Vertreibung 1945, als nämlich die Deutschen Polen vertrieben haben aus Westpreußen und aus anderen Gebieten, grenznahen Gebieten zu Deutschland.
Sie hatten sie eben schon angesprochen, die 1970er, die neue Ostpolitik, die Entspannung im Kalten Krieg. War die Ermland-Familie das Thema? War das überhaupt ein Detail, das besprochen und beachtet wurde von der in Anführungszeichen großen Politik? Oder hatte das gar keine Relevanz für die Verhandlungen?
Die Ermland-Familie hatte vermutlich keine Relevanz darauf. Es hatte aber Relevanz auf die Ermland-Familie selber. Und das wurde in der Ermland-Familie sehr heiß diskutiert. Und ich erinnere mich beispielsweise an ein Treffen des jungen Ermlands schon 1970. Und dieses Treffen fand in Freckenhorst in Münster statt. Da wurden ja bereits die Ostverträge diskutiert. Es waren verschiedene Politiker aufgetreten von FDP, SPD. Und unter diesen Politikern war der noch relativ junge damals Jürgen Möllemann. Und der sprach sich nun für eine vertragliche Regelung mit Polen aus und letztendlich für einen Verzicht auf die Oder-Neiße-Gebiete. Das stieß natürlich beim jungen Ermland, bei den jungen Ermländern auf Ablehnung und bei der älteren Generation allgemein.
Ich höre da aber schon raus, dass für Sie und auch vielleicht für Ihre Eltern auch 25, 30 Jahre nach Kriegsende die ermländische Identität noch was ganz Wichtiges war. Also Sie haben sich als Ermländer verstanden und gesehen.
Ja, so hat man sich sicherlich gesehen, aber man war natürlich auch beispielsweise in der örtlichen Pfarrgemeinde engagiert. Man lebte auf zwei Ebenen und diese Ebenen einen begleitet. Mich dann in späterer Zeit dann weniger, auch beruflich gesehen, war es dann nicht mehr möglich. Und ich bin erst später wieder dann eingestiegen im Historischen Verein für Ermland. aber die ältere Generation war also sehr heimatverbunden.
War es denn dann auch möglich, das Ermland selber zu besuchen in dieser Entspannungsphase?
In den 60er Jahren wurden relativ wenige Besuche durchgeführt. Aber nachdem der deutsch-polnische Vertrag nun ratifiziert war, 1972, danach fanden viele Besuche statt. Also aus meiner Familie, ich selber war dann erst 1977, aber aus meiner Familie sind dann ganz viele bereits dahin gefahren. Es kam zu vielen Begegnungen im Ermland. In erster Linie, wenn man auf die Dörfer fuhr, mit den neuen Bewohnern Bauernhäuser. Das Ermland war im Wesentlichen ein Bauernland. Man hat dann eben die neuen Bewohner im Hause der Eltern oder der Verwandten besucht, hat sich vorgestellt und mit ihnen dann auch gesprochen und wurde im Regelfall sehr freundlich aufgenommen. Da entstanden auch ganz viele private Kontakte, schon damals in den 70er Jahren. Kontakte, die teilweise auch bis heute noch weiterlaufen. Auch ich hatte damals Kontakte, teilweise auf einer sehr freundschaftlichen Ebene.
Gab es trotz dieser freundschaftlichen Ebene auch immer noch, ich nenne es einfach mal, Graben darüber, dass dieses Gebiet jetzt nicht mehr die Heimat war, sondern man, auch wenn es schon mehrere Jahrzehnte her war, vertrieben wurde?
Nein, also ich denke, bei den jüngeren Leuten gab es diese Graben nicht mehr und so. Man hat sich spätestens mit den Ostverträgen, also 1972, hat man sich damit abgefunden. Das wurde überhaupt nicht diskutiert. Die Ostverträge waren insofern problematisch, weil, und das hatte damals auch der Ermländer Rat, hatte das dann auch zum Ausdruck gebracht in einer Stellungnahme, weil man eigentlich nichts dafür bekommen hatte. Und man hatte gesagt im Ermländer Rat, es müsse auch menschliche Erleichterungen geben, eben für die Menschen, die im Ermland wohnen, ja, insbesondere aber für die dort verbliebenen Deutschen. Damals gab es noch ungefähr 20.000 Deutsche und man hatte gehofft, dass diese Deutschen, die hatten in der Mehrheit Anträge gestellt auf Ausreise, dass die nach diesem Vertrag die Ausreise genehmigt bekämen. Dem war aber nicht so. Es dauerte da noch mindestens 5 oder 6 Jahre, bis das dann geschah. Von polnischer Seite keinerlei Entgegenkommen in diesen Fragen. Man hatte beispielsweise für die dort verbliebenen Deutschen auch erhofft eine spezielle Seelsorge. Auch das wurde nicht durchgeführt. Man hat viel Hoffnung da reingesetzt. Diese Hoffnung war nicht vertraglich kodifiziert und wurde später eben auch noch weiterhin zum Vorwurf gemacht. Und es gibt einen besonderen Vorwurf. Der Ermländer sagte damals in seiner Stellungnahme, gerade jetzt, nachdem Deutschland dann eben auf die Gebiete verzichtet, wünschte sich der Ermländerrat neben den schon erwähnten menschlichen Erleichterungen eine mögliche spätere Reparationszahlung oder Wiedergutmachungsleistungen. Der Ermländerrat betonte, wenn das nun nicht vertraglich dem entgegengesetzt wird, so können dann später auf uns noch große Reparationsleistungen hinzukommen. In dieser Hinsicht, muss ich sagen, war der Ermländerrat relativ weitsichtig, denn wir wissen, dass nun jetzt aus Polen derartige Forderungen bestehen.
Nach dieser Entspannungsphase der 1970er sind die 80er ja für Polen noch eine sehr politisch instabile Zeit. Es gibt den Konflikt mit der Regierung und der Solidarność. Es gibt die Ausrufung des Kriegsrechts für ein paar Jahre. Welche Auswirkungen hatte das auf diese Begegnungen, die Sie eben geschildert haben? Konnte man trotzdem immer noch diese Reisen ins Ermland machen? Konnte die Ermland-Familie ihre alte Heimat besuchen?
Diese Reisen, die waren eigentlich einseitig. Die Deutschen konnten dorthin fahren. Für die Polen war es nicht so einfach, nach Deutschland zu kommen. Es musste ein Pass beantragt werden. Es gab ja noch das kommunistische System bis 1990. Und ausreisen durften eigentlich nur die Geistlichen. Und es kamen auch relativ viele Geistliche dann, wie eigentlich auch schon vorher, zu den Mitgliederversammlungen des Historischen Vereins für Ermland. Aber es kamen auch Geistliche, die sich dann auch mit Deutschen angefreundet haben anlässlich des Besuchs. Die sammelten beispielsweise in Deutschland für die Wiederherstellung von Kirchen, sammelten sie Gelder und wurden dabei auch tatkräftig von den Ermländern unterstützt. Es war eigentlich erst seit 1990, seit der Wende, war es der Fall, dass dann eben auch Organisationen, ermländische polnische Organisationen nach Deutschland reisen konnten und es dann zu Treffen mit diesen Organisationen kam und deutsche Organisationen offiziell dann nach Polen reisen konnten. Erst dadurch wurden die Gespräche intensiviert. Die eigentliche Versöhnung, die beginnt schon viel früher. Die beginnt eben mit den Reisen der Ermländer, die eben ihre alten Heimat wiedersehen wollten, in das Ermland und mit den Gesprächen, mit den vielen Gesprächen vor Ort und mit den vielen guten Taten. Fast in jedem Dorf wurden dann auch bestimmte Projekte unterstützt, Renovierung von Friedhöfen, von Kirchen. Wenn man das vergleicht mit der Versöhnung mit den Franzosen, die Versöhnung mit den Franzosen begann eigentlich mit dem Adenauer-De Gaulle-Vertrag, ich glaube von 1963. Sie begann von oben und die Versöhnung mit den Polen, sie wurde zwar eingeleitet 1972 durch den deutsch-polnischen Vertrag, aber wurde dann letztendlich auf unterer Ebene, auf der Ebene des Volkes, auf breiter Schicht, wurde dann weitergeführt.
Wir kommen nach den 60ern, 70ern, 80ern jetzt zu den 90ern und der überraschenden Wende, dem Mauerfall und dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems in Osteuropa. Dieser große Umbruch, wie wirkte sich der auf die Ermland-Familie aus?
Ich habe es bereits angedeutet, dass durch diesen großen Umbruch es natürlich noch zu viel mehr Kontakten kam. Es kam eben dazu, dass noch mehr deutsche Organisationen, zum Beispiel auch vom Historischen Verein, ich kann mich entsinnen, wir sind 1993 vom Historischen Verein, waren wir in Olsztyn, in Allenstein eingeladen zu einem Treffen ermländischer Historiker und wir waren dann mit drei Mitgliedern des Vorstandes, haben wir auch zur ermländischen Geschichte vorgetragen und das eben auf Polnisch. Und ich kann mich da entsinnen, dass damals, das war in einem großen Saal, der Saal übervoll war und ein Rieseninteresse bestand, weil es war praktisch das erste Mal, dass sozusagen eine deutsche Organisation ganz offiziell, eben Historikerorganisation, dort ins Ermland gekommen war und dann eben auch noch zu ermländischer Geschichte gesprochen hatte und dann auch durchaus auch schon kontrovers diskutiert wurde. Aber es war eben ein freier Meinungsaustausch und den gab es nun auf vielen Gebieten und so. Es gab auch einen Austausch dann auf breitem Gebiet polnischen Ermländern in einem Priesterseminar. Seit 1995 wurde dieser Austausch dann installiert und da hat man zu vielen grundständigen Problemen gesprochen, über die bislang eigentlich nicht offiziell gesprochen wurde. Über die Schuld, auch Schuld der Polen. Es gab dort einen polnischen Professor, der erstmalig dann eben auch ganz offiziell eingestanden hatte, dass auch seitens der Polen Verbrechen an den Deutschen begangen wurden. Bislang hat man das eigentlich offiziell nur von der Gegenseite behauptet. Es herrschte eine relativ große Offenheit. Bei der Jugend war es so, gab dann auch gemeinsame Treffen, auch im Ermland, mit polnischen Ermländern, mit Mitgliedern auch der deutschen Minderheit. Und es bildeten dann sich heraus, auch dann Gruppierungen und so nicht, Treffen, wo man dann auch versucht, eben Deutsche und Polen dann zu integrieren bei diesen Zeltlagern oder gemeinsamen Treffen im Sommer in Deutschland oder auch im Ermland. Auf vielen Ebenen fanden diese Treffen statt. Man sprach eigentlich immer offener über Probleme, die vielleicht noch im Wege standen. Dadurch wurden die Gemeinsamkeiten unterstrichen und das, was uns trennt, wurde dann vielleicht weniger besprochen.
Jetzt habe ich eben so ganz selbstverständlich nach der Ermland-Familie in den 90ern gefragt. Wir sind ja immerhin jetzt schon ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende. War diese Identität immer noch da? War sie immer noch so stark? War das immer noch ein Thema?
Das Problem der Ermland-Familie war sicherlich, und da muss man auch die beiden Prälaten verstehen, Prälat Hoppe, der von 1957 bis 1972 der Kapitularvikar des Ermlands war und danach von 1972 bis 1975 der apostolische Visitator der Ermländer in der Bundesrepublik war und sein Nachfolger Prälat Schweigel von 1975 bis Anfang der 2000er Jahre. Für die beiden war das ein Problem, dass die Ermland-Familie mit der Vertragsunterzeichnung und mit der Nicht-mehr-Existenz eines Kapitularvikars, dass diese Ermland-Familie sich zerbröseln könnte. Es ist sicherlich so, mit der Zeit sind zu den Treffen dann immer weniger gekommen, aber die gekommen sind, die sind überzeugt. Auch von der Ermland-Familie und arbeiten dort intensiver mit, vielleicht intensiver, als es früher war. Die Ermland-Familie war relativ gut organisiert und hatte in den 70er Jahren hatte sie bei ihren Medien, hatte ein Ermland-Briefe, so eine Zeitung, die vierteljährlich erschien, hatte sie eine Auflage von 30.000. Das sind bei 160.000 Ermländer in den 50er Jahren, ist das eine relativ hohe Auflage. Und dann gab es noch ein Jahrbuch, Ermländer-Kalender. Und auch da war 10.000 die Auflage. Und diese Auflagen sind zurückgegangen. Heute bei den Ermland-Briefen reden wir noch von 10%, also von ca. 3.000, wo natürlich noch ein gewisser digitaler Anteil hinzukommt. Seit dieser Zeit ist die Ermländer-Familie kleiner geworden, aber sie ist weiterhin existent. Und diejenigen, die dort mitarbeiten, die arbeiten vermutlich intensiver mit als früher.
Wir hatten ja vorhin die Problematik dieser parallelen Strukturen der kirchenrechtlichen und der politischen Grenzen angesprochen. Jetzt haben wir den 2+4-Vertrag. Wir hatten die endgültige Grenzziehung. Welche Konsequenzen hatte das jetzt für die kirchenrechtliche Aufteilung dieses Gebiets?
Für die kirchenrechtliche Aufteilung des Gebietes hat es eben nur die Konsequenz, dass nunmehr ein Bischof installiert wurde, der nun ein polnischer Bischof war. Das fand bereits 1972 statt. Der damalige Administrator, der apostolische Administrator, der vom Vatikan ernannt war für den polnischen Teil der Diözese Ermland, Bischof Jaska, er wurde zum ersten polnischen Bischof von Ermland ernannt. In den späteren Jahren, dann Anfang der 1990er Jahre, wurde die Zirkumskription der Diözesangrenzen wurde dann auch geändert. Das Bistum Ermland wurde etwas beschnitten. Eben der frühere polnische Anteil des Bistums Ermland wurde beschnitten. Es entstanden dann neue Diözesen. Bistum Ermland wurde zum Erzbistum erhoben mit Suffraganbistümern, die dann in Lick sich befanden und in westlich vom Ermland.
Ich finde faszinierend, was Sie eben gesagt haben, dass diese Identität der Ermland-Familie weiter besteht, weil in vielen anderen Folgen war das Thema, dass sich dieses Diaspora-Gefühl, diese Zusammengehörigkeit in der zweiten, spätestens dritten Generation verliert. Aber jetzt 80 Jahre nach Kriegsende gibt es immer noch eine Ermland-Familie. Welche Zukunftsaussichten sehen Sie denn da?
Ich sehe die jetzt im Moment eigentlich überhaupt nicht schlecht, weil das Engagement derjenigen, die dort tätig sind, relativ groß ist. Diese Ermland-Familie beispielsweise, die tritt auch immer noch auf bei Katholikentagen und informiert darüber. Und ich muss sagen, das Interesse ist relativ groß. Es kommen immer wieder Leute und sagen, oh, meine Tante kommt auch aus dem Ermland. Endlich weiß ich mal, wo jetzt das Ermland liegt. Wir haben eine Karte und informieren dann darüber. Und sie fragen dann auch nach unseren Publikationen und sind da eigentlich sehr interessiert. Und man merkt das und so nicht, dass da ein Bedarf besteht. Bei Menschen, die sich bislang nicht damit identifiziert hatten, im Alter, sag ich einfach so, von 40 bis 60 Jahren. Diese Arbeit der Ermland-Familie, die ist ja auch vom Versöhnungsgedanken getragen. Wir haben beispielsweise bei uns im historischen Verein haben wir polnische Vorstandsmitglieder und wir arbeiten ganz eng zusammen. Auch bei unseren Veröffentlichungen arbeiten wir ganz eng zusammen mit polnischen Historikern. Ähnlich ist das eben auch in der Ermland-Familie bei den gemeinsamen Treffen. Jährlich findet beispielsweise in Dietrichswalde in Gietzschwau, das ist ein ermländischer Wallfahrtsort, finden dort Wallfahrten statt von Ermländern und Deutschen. Und Gietzschwau wurde dadurch eben zum gemeinsamen Erinnerungsort. Das ist für die Versöhnung sehr wichtig und ich denke, das trägt auch in die Zukunft.